Was ist ein Mantra? Im Brahma Purana wird definiert, was ein Mantra ist. Omkaradi samayuktam namaskaranta kirtitam svanama sarva sattvanam mantra ijabhidyate. Es ist ein Name Gottes und zu Beginn wird dieser heilige Name verbunden mit einem Bija-Mantra, Wurzelklang wie Om, Eng, Kling, um den Betenden in eine Stimmung der Hingabe zu versetzen, wie zum Beispiel Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Letztlich wird ein Ausdruck des Sich-Ergebens angefügt, eben die Ergebung an Gott ausgedrückt, Namaha. Wenn ein Mantra mit konzentriertem Geist angerufen wird, kann man dadurch eine Gottesbegegnung erhalten. Ein Mantra ist Dhyana Mai, offenbart sich in Dhyana, in Meditation. Doch die Unruhe des Geistes erlaubt keine Meditation. Diese existenzielle Unruhe legt sich, wenn sich die Aufmerksamkeit wieder der wesentlichen Bestimmung unseres Wesens zuwendet. Denn die Unruhe war ja nur ein Symptom, sich im Unwesentlichen aufzuhalten. Wörter ständig zu wiederholen, kann Einbildung stärken und als Selbsthypnose dienen. Da in jeder heiliger Praxis und auf jedem spirituellen Weg Möglichkeiten der Verirrung enthalten sind, ist es umso wichtiger, dass man seine Grundmotivation prüft und die Praxis selber hinterfragt und über deren Bedeutung reflektiert. In der indischen Tradition findet man grundsätzlich zwei verschiedene Betrachtungsweisen der Bedeutung von Mantras. In der indischen Philosophie existiert nie nur eine Lehrmeinung. Verschiedene Schulen betrachten ein Thema aus ihrer Perspektive. Diese sich ergänzenden Sichtweisen komplementieren sich zu einer komplexen Wirklichkeit. Eine Interpretationslinse oder Betrachtungsweise der Mantras nennt sich Spota Vat. Sie postuliert, dass man nichts verstehen kann ohne Sprache. Im vedischen Indien studierte man die Sprache in akribischer Genauigkeit. Man mag sich fragen, weshalb Menschen, die aufrichtig den Weg zur Ewigkeit gehen möchten, Sanskrit-Grammatik studieren. Es erscheint manchmal schon fast pedantisch. Was ist der Grund dazu? Warum sollte dies ein Erleuchtungspfad sein? Wenn man seine eigenen Denkvorgänge betrachtet oder irgendetwas verstehen möchte, so denkt man in Sprache, auch wenn sie noch gar nicht durch den Mund ausgedrückt wird. Wenn man Gefühle verstehen will, dann werden diese in Sprache formuliert. Das Denken über die Gefühle benötigt Sprache. Deshalb erkannte die Spotavat-Schule, dass Bewusstsein und Sprache unteilbar miteinander verknüpft seien. Bewusstsein ist selber linguistisch konstruiert. Die absolute Wahrheit wird Sapta Brahma in Klammer Realität als Klang genannt. Spota Vat betrachtet die manifestierte Welt als eine Emanation und Verdichtung von ursprünglichem Klang. Im Bhagavatam 3.26 wird bestätigt, dass Klang das feinste Element ist, aus welchem sich die gröberen entfalten. Der hörbare Klang, der mit den Stimmbändern kreiert wird, nennt man Vaikari. Es ist das Verstehen des Interpretierenden. Aber Klang hat schon viel feinere Ebenen zuvor und Vaikari ist sozusagen nur dessen äußerste Hülle. Davor wird eine Zwischenstufe unterschieden, die man Madhyama nennt. Sie beinhaltet die gedankliche Gestalt, die vor dem gesprochenen Wort existiert. Doch bevor Klang sich aufteilt in die sprachliche Form, existiert sie als Paschyanti, als ursprüngliche Idee. Das Verständnis von Spotavat bezüglich Mantras ist, dass das Mantra nicht der hörbare Klang ist, welchen wir mit materiellen Ohren wahrnehmen, sondern die erste Manifestation des unteilbaren ewigen Klanges darstellt. Durch das Medium des Mantras wird das Bewusstsein zurückverwiesen auf den alldurchdringenden ursprünglichen Klang, Paschati. Wenn man nun ein Mantra anruft, zieht sich das Bewusstsein von der fluktuativen Welt der Namen und Formen wieder zurück auf die mentale Ebene, von der aus Klang erzeugt wird, Madhyam, und dann letztlich sogar zu einer transzendentalen letztlichen Realität, aus der alles stammt. Wenn man ständig das Mantras gedenkt und es meditiert, dann bricht die Bedeutung aus ihm auf. Aus dem Mantra taucht eine Verwirklichung der Verborgenheit mit aller Schöpfung auf, dass wir alle Geschwister individuelle Teile Gottes sind. Das Wort Spota kommt von Spurti aufleuchten. Durch das Medium des Mantra kann ewige Realität wieder in uns aufbrechen. Das Mantra erweckt eine Resonanz im eigenen Innern. In der Mimamsa-Schule hat man wieder ein ganz anderes Verständnis der Mantras. Diese Schule besagt, dass das Sanskrit-Wort und das, was es beschreibt, nicht verschieden voneinander seien. Wenn das Universum zerstört wird und neu geschaffen wird, dann ist die ursprüngliche Sprache nicht eine Erfindung der Geschöpfe, sondern eine geschenkte Offenbarung. Das evolutive Verständnis zum Ursprung der Sprache glaubt, dass die Urlaute der Urprimaten sich langsam entwickelten und allmählich zu einer gemeinschaftlichen Abmachung wurden, mit der man willkürlich Dinge bezeichnete. Die vedische Idee ist, dass die Sanskrit-Sprache offenbart wurde. Bevor die Welt geschaffen ist, offenbart Gott die Veden an Brahma, dem Schöpfer, und der leitet die Involution der Lebewesen ein, dass die Sprache natürlicherweise auf die Ebene der Devas herabkommt und sich dann auch in der verdichteten menschlichen Welt zeigt. Das Sanskrit-Wort für Feuer ist Agni. Nach der Zerstörung eines Universums und der dessen vollständigen Auflösung im Körper Vishnus wird in der danach kommenden Schöpfung das Wort für Feuer noch immer Agni sein. Es herrscht eine ewig bestehende Korrelation zwischen dem Wort und dem damit bezeichneten Objekt. Deshalb kann man ein Feuer entzünden durch das Sprechen von Agni-Mantras. In vedischen Zeiten haben die Brahmanen ihre Opferfeuer immer mit Mantras entzündet. So spricht man ein Mantra und gemäß der Mimamsa-Schule ist die Klangschwingung nicht verschieden von den Objekten, welche die Worte umschreiben. In diesem Verständnis erweckt das Mantra nicht einfach nur eine Realisation in einem selber drin, sondern ist bereits die angerufene individuelle Wesenheit. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Spotter-Schule das Mantra auffasst als ein Mittel, welches man benutzt, um eine Erkenntnis, die inhärent in einem existiert, aufzurufen und zu erwecken. Und die Mimamsa-Schule widerspricht dem und postuliert, dass diese Wirklichkeit nicht in einem selber drin sei, sondern sich durch das Mantra offenbare. Alles sei im Mantra selber enthalten, und man bräuchte das Mantra einfach nur zu repetieren und würde so automatisch zu einer Verwirklichung gelangen. Was ist nun das Verständnis von Mantra in der Meditation des heiligen Namens? Ist alles im Namen oder aktiviert der Name eine Erkenntnis, die bereits inhärent in einem selber ruht? Auf der einen Seite heißt es, dass der heilige Name nicht verschieden sei von Gott, Padma Purana zitiert in Chaitanya Charitamrita 2.17.133. Und gleichzeitig heißt es auch, dass man ohne die richtige Stimmung zahllose Leben die heiligen Namen anrufen könne, ohne Ergebnis. Chaitanya Charitamrita 1.8.16. Wenn das Mantra alles enthalten würde, weshalb müsste man es aktivieren durch die Einweihung von einer Person, welche die Verwirklichung des Mantras in sich trägt? In den Sandarbhas weist Jiva Goswami Spotter Ward zurück. Warum? Da Bhakti nicht einfach nur ein Aktivieren von einem schlafenden Aspekt in uns selber drin ist, sondern eine Intervention der ewigen Welt und Dinge ins Herz hineinlegt, welche zuvor gar nie in einem existierte. Auch die Idee der Mimamsa-Schule ist in sich alleine stehend nicht richtig, denn sie würde einen zu mechanistischer Praxis anleiten, welche in sich keine Substanz enthält. Das Heilige ist enigmatisch zu erfassen und ist nicht einfach übertragbar auf eine Silbenverbindung, also auf eine physische Form. Der weltliche Geist kreiert Dualität, da er sich in einem Entweder-Oder in seiner Begrenztheit besser orientieren kann. Die Bedingtheit agiert im binären Denken. Die Komplexität spiritueller Wirklichkeit verlangt Widersprüche auf einer höheren Ebene zu vereinen. Spotter wahrt, dass das Mantra etwas anregt, was bereits in einem drin existiert, ist aber aus der Perspektive von umfassender Wahrheit richtig. Da die Seele eine ewige Individualität ist sie nicht ein leeres Empfangsgefäß, sondern reflektiert gemäß ihrer eigenen Veranlagung, Swarup, das Empfangene. Auf einer fortgeschrittenen Stufe wird die Berührung mit dem Mantra die Stai Bhav, die inhärent in der Seele existierende Art der Liebe zu Krishna, erweckt. So wird zum Beispiel eine Seele mit Sakya Rati, das Mahamantra, aus der Perspektive eines Kuhhirten des ewigen Vrindavan erleben. Und eine Seele, deren ewige Stimmung Stai Bhav, die einer Gopi ist, hat durch das gleiche Mantra eine vollständig andere Erfahrung. Auf dieser Verwirklichungsebene nimmt man wahr, dass der heilige Name wirklich Krishna ist und einen immer begleitet hatte. Nun wird geschaut, was zuvor eine theoretische Einsicht war. Im Chaitanya Charitamrita 2.15.108 heißt es, dass der heilige Name Gottes nicht von Einweihung von einem Guru abhängig ist. Zur gleichen Zeit proklamieren die Veden, zum Beispiel Padma Purana, Sampradaya Vihina Yemantra Te Nishpala Mata, dass ein Mantra ohne die Verbindung zu einer verwirklichten Seele ergebnislos sei. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Jede heilige Substanz ist nicht mit den Sinnen erfahrbar. Doch wenn in der Seele eine Haltung der Selbsthingabe zu Gott erwacht, offenbart sich Gott von sich aus dieser Seele. Die Haltung der Hingabe ist das, was man vom Guru erlernt. Die Meditation über die heiligen Namen wird dann zu einer Erfahrung der Transzendenz.